Servus miteinander. Eine frische Folge Mir san 4 am Mittwochmorgen, kann man sagen, 9.33 Uhr mit Uli Köhler. Uli, guten Morgen.
Hallo, servus.
Servus, schön, dass du dabei bist. Heute gibt's jetzt kein großes Teasing oder so von mir, wie wir es normalerweise am Folgenbeginn machen. Wir sprechen heute vor allem über Jamal Musiala. Ich glaube, die Ereignisse hat jeder schon mitbekommen. Ordnen wir gleich in Ruhe ein. Folge 54. Auf geht's.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
So ist es, mein Lieber. Und du warst ja vor Ort in Heidenheim, der rasende Reporter. Und als allererstes, also wir haben ja alles mitbekommen, was da gegen Leipzig mit passiert ist. Es war ein Riesenschock. Wie waren das gestern? Ihr wart ja ein paar Kollegen da auf der Tribüne. Was war denn so der erste Eindruck? Oh Gott, nicht schon wieder?
Ja, genau. Und es war tatsächlich noch schlimmer als eben am Samstag. Am Samstag der Schreckmoment schon riesig. Und da hast du es dann ja aber relativ schnell geschoben, so auf Klima 37 Grad, wieder Saisonstart und so weiter. Aber wenn das halt bei der Hälfte der Temperatur bei Nieselregen in Heidenheim passiert, dann hast du so diesen Grund erstmal weg oder diese spontane Erklärung. Und ja, das war dann einfach wieder Fassungslosigkeit. Ne? Ich habe es gestern Nacht auch noch in der Schalte gesagt. Es geht dir ja genauso, Uli. Wir begleiten den, ich sage jetzt mal Jungen, der zumindest mal war, mittlerweile ist er 23, seit er halt 16, 17 ist und da bei den Bayern spielt. Und klar geht einem das dann nahe auch irgendwie als neutraler Beobachter. Da wird es dir ähnlich gehen.
Ja, natürlich. Also ich habe gegen Leipzig, das war ein Riesenschock dann. Gestern habe ich mir nur gedacht, ui, was ist da wirklich passiert? Und wenn man heute in die Social-Media-Kanäle schaut, da muss man nur sagen, wieder mal abschalten einfach und nicht allen Schwurblern zuhören und vor allem sich nicht auf irgendwelche Prognosen verlassen. Also das, was er geschrieben hat, also Absenz, Dysfunktion, das gibt man dann ein in ChatGPT und dann kommt ein Haufen Schmarrn raus. Vielleicht auch das eine oder andere Richtige. Also wir verlassen uns auf das, was wir haben. Und es ist natürlich für so einen jungen Burschen eine Wahnsinnsgeschichte, wenn du einfach plötzlich umkippst und das einfach nicht ohne Ankündigung nicht kontrollieren kannst. Aber es scheint, und das hat ja der Jamal in seinem Statement geschrieben, das sehr gut vorbereitet war. Ich glaube auch nicht, dass die das gestern Abend auf die Schnelle gemacht haben, sondern das war schon vorbereitet, dass das genau das muss man nehmen, was da drin steht. Und dann kann man nur sagen, es scheint gut behandelbar zu sein, könnte langfristig bis zur endgültigen Klärung ein bisschen länger dauern, aber es wird ihm nicht davon abhalten, Fußball zu spielen, wenn ich das richtig so interpretiere. Und das wollen wir doch einfach mal mitnehmen und uns hier nicht in irgendwelche Thesen und Möglichkeiten und Worst-Case-Szenarios verstricken.
Genau so ist es. Und dann muss man sich einerseits auf Mediziner verlassen, die das natürlich einfach ja mit ihrem Fachwissen einordnen können, einfach diese Krankheit erklären können. Machen wir heute natürlich auch bei Sky Sport News bei unserem Programm. Und andererseits musst du dann einfach abwarten, was sagen im Zweifel jetzt die Bayern-Offiziellen, was sagt Jamal Musiala mit Hinblick auf die kommenden Wochen oder auch Monate, dann einfach auch selbst. Und wie du sagst, da spekulieren ist genau der falsche Ansatz. Und dann sind, ja, so ein bisschen tun wir es natürlich trotzdem und ein bisschen mutmaßen wir natürlich trotzdem. Und wir wissen natürlich, dass die Bayern Medizinabteilung, das sind absolute Fachmänner und so weiter und werden sich ausführlich darüber Gedanken gemacht haben. Warst du trotzdem überrascht, dass er zum Einsatz kam gestern, nachdem es ja eben Samstag schon diesen, ja, Zwischenfall gab?
Ja, anscheinend war es so, dass er ja dazwischen trainiert hat. Es war ja nicht so, dass er jetzt nichts gemacht hat. Er hat auch bei diesem Tag, wo er nicht beim öffentlichen Training mit dabei war, hat er für sich trainiert und das ging alles schmerzfrei, ohne Aussetzer, ohne irgendwelche Anzeichen. Er ist gut drauf, er ist natürlich wahnsinnig ehrgeizig und die Geschichte ist einfach die, es ist nicht kontrollierbar. Das hat man jetzt spätestens in Heidenheim gemerkt, weil natürlich die Bayern gehofft haben, jetzt lassen wir gegen Heidenheim 30 Minuten spielen und dann wird alles wieder gut. Aber es wurde leider alles viel, viel schlimmer und viel, viel schlechter und ich bin sicher, jetzt wird er erstmal ein bisschen aussetzen, weil es nützt ja nichts, wenn jedes Mal die Jungs einen Kreis machen. Ganz interessant fand ich gestern die Beobachtung, dass die Bayern-Spieler gar nicht so überrascht schienen, dass er wieder umgekippt ist. Ich glaube, intern wusste man Bescheid. Also Harry Kane hat es relativ schnell geordnet, dass man da diesen Kreis macht. Die Heidenheimer Spieler wussten es nicht, waren ein bisschen aufgeregter. Also ich glaube, dass das intern durchaus bekannt war, was mit Jamal los ist. Und ich finde generell, also die öffentliche Kommunikation darüber und dass er damit an die, also dass er an die Öffentlichkeit gegangen ist mit diesem Statement, dass das schon in Ordnung war.
Man muss irgendwie dann an der Stelle auch nochmal sagen, ich habe vorher schon die Zahl, also sein Alter genannt, 23, ne? Also was das mit so einem jungen Menschen macht, der es am Ende logischerweise ist, der riesig im Rampenlicht steht und natürlich, wie du sagst, auch ehrgeizig sich selbst Druck macht, aber auch natürlich irgendwo Druck von außen bekommt, von den Fans, von Medien hier und da mit Sicherheit auch, von dem einen oder anderen Experten. Also da auch an der Stelle irgendwie großen Respekt erstmal Jamal Musiala, dass er das alles jetzt so mitmachen muss. Das ist einfach eine krasse Situation. Egal in welchem Alter, aber eben in so einem Alter dann nochmal ein bisschen mehr.
Also es trifft den Knüppel dick. Also erst diese Verletzung von vor über einem Jahr. Und das hat natürlich auch irgendwie was gemacht. Ich habe einen sehr schönen Artikel, das ist schon ein paar Wochen her, in der Süddeutschen gelesen, nach der WM, wo er ja versucht hat, mit aller Gewalt sich wieder nach vorne zu spielen. Und die Überschrift war Bambi ist böse. Also das, sein Spitzname Bambi, als er 17, 18 war, den will er eigentlich gar nicht mehr so richtig haben. Dem will er entwachsen. Und das versucht er irgendwie, habe ich das Gefühl, auch irgendwie mit Gewalt. Dann grätscht er plötzlich wie irre dazwischen. Überhaupt nicht so sein Spiel, aber er will zeigen, dass er mitmacht, dass er den Elfmeter im Elfmeterschießen freiwillig sich genommen hat, wenn andere quasi den Schwanz eingezogen haben und nicht angetreten sind. Das ist schon so ein Reifeprozess und dann passiert sowas. Also ich glaube, er braucht jetzt auch, und das ist ganz, ganz wichtig, einfach auch mentale Betreuung. Und er hat da sein Umfeld, er hat Leute, auf die er sich verlassen kann. Und ich weiß auch, dass natürlich nicht nur die Bayern, Vincent Kompany, auch seine Familie, auch seine Berater alles tun werden, um ihn jetzt die Unterstützung zukommen zu lassen, die er braucht. Und damit er wieder zum Zauber Musiala wird, der die Bayern dann weiterhelfen kann. Aber ich glaube, jetzt drüber zu spekulieren, wann er wieder spielen kann, ich traue mich nicht.
Ja, ganz schwierig. Also einerseits muss man eben, ich gehe nochmal kurz drauf ein, weil du auch meintest, die Bayern-Spieler waren nicht so überrascht. Ja, das hat Max Eberl auch danach bei uns in der Mixzone bestätigt, hat gesagt, wir wissen alle Bescheid, wir wussten alle Bescheid und ja, sie haben eben dieses Risiko in Kauf genommen, aber es war dann eben logischerweise schon Thema im Verein und vor allem bei den Spielern bekannt, was ja auch super sinnvoll ist, damit, wenn so eine Situation dann passiert, eben auch sie wissen, dass es ja nichts ganz Akutes, nichts ganz Schlimmes ist einerseits und dass sie andererseits dann auch richtig reagieren können. Und das haben sie in dem Fall, finde ich, total gemacht mit dieser Traube um Jamal Musiala rum, damit man eben dann nicht mehr so wie sieht, sage ich mal. Und dann ist eben die Frage, wahrscheinlich hast du recht, so ein bisschen Aussicht, Erwartung, super schwierig. Mein Gefühl ist, dass er jetzt echt eine Pause kriegt, also eine zumindest mal ein bisschen längere Pause. Fast logisch, finde ich, an der Stelle, wie lang die dann aussieht und so weiter. Da bin ich bei dir. Da sollten wir dann einfach auf die Aussagen der Bayern warten, vielleicht nochmal auf Aussagen von Musiala selbst. Und dann wird sich das einfach zeigen. Da zu spekulieren ist dann auch wieder das Falsche. Wir wünschen ihm natürlich gute Besserung, logischerweise. Ne? Du kennst ihn auch gut, du hast ihn auch seine ganze Karriere lang verfolgt. Kannst du aus deiner Sicht noch mal so ein bisschen erklären, so gut wie du ihn kennst, wie tickt er, wie denkst du, geht er jetzt mit sowas um?
Also ich glaube, das ist schwierig einfach. Das traue ich mir auch nicht zu, das jetzt wirklich zu sagen. Er ist ja eigentlich ein sehr zurückhaltender, bescheidener Kerl immer gewesen. Ich weiß noch, wie die Mama ihn im alten Ford Fiesta mit 17 an die Säbener gefahren hat, weil er selber keinen Führerschein hatte und dann dieser Raketen- und kometenhafte Aufstieg. Das ist nicht einfach, alles zu verkraften. Und ich glaube, Jamal ist schon bei sich, aber wie weit kannst du bei dir sein, wenn du 23 bist und wenn du nicht weißt, wann dir plötzlich das Licht ausgeknipst wird für 5 bis 20 Sekunden? Das ist so diese Ausfallzeit, diese Absenz anscheinend. Ja, das ist eine brutale Belastung. Also wie er damit klarkommt, ich wage es nicht zu prognostizieren. Ich kann nur hoffen, dass er es gut und langfristig wegsteckt, aber jetzt da kurzfristig irgendwas zu machen, gar nicht. Also wichtiger ist, dass er gesund wird und dass die Bayern sind ja gut besetzt, die werden ihn auch schon ersetzen können.
Ganz genau so ist es. Wenn man als ein junger Mensch, der so eine Krankheit hat, gut aufgehoben ist, dann mit Sicherheit in so einem professionellen und großen Verein wie dem FC Bayern. Und ja, an der Stelle nochmal gute Besserung. Ich glaube, damit haben wir zu dem Thema auch erstmal alles gesagt, ohne da jetzt weiter irgendwie rum zu spekulieren, wie wir schon gesagt haben. Ja, dann lass uns wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, thematischer, inhaltlicher werden, einfach was das Sportliche auch betrifft. Ich kann ein bisschen berichten vom Montag, da war der sogenannte Team Day am Campus der Bayern im Norden Münchens in der Ingolstädter Straße. Ja, war für die Fans auf jeden Fall ein Highlight. Ungefähr 2000 waren da. Es wurden ordentlich Autogramme geschrieben nach dem Training. Auch Sascha Boy, Abgangskandidat, über den wir auch gleich noch reden, er hat sich da, ich glaube, 20, 25 Minuten Zeit genommen, ist so die komplette Tribüne entlang gegangen. Fotos, Autogramme, immer wieder.
Abschiedstour. War so eine Abschiedstour, oder? Ist ja irgendwie so einmal durchs Stadion rundherum, ja.
Ja, ja, und ansonsten, klar, Training gab es auch, eine öffentliche Trainingseinheit, eine gute Stunde. Und eben diese Teampräsentation, die Männer zusammen mit den Frauen Hand in Hand eingelaufen, zusammen dann jeweils noch mit dem Einlaufkind. Ja, und es war schon als neutraler Beobachter auch durchaus nett anzusehen. Ich habe mich bei den Fans natürlich auch umgehört. Die waren dann schon auch einigermaßen begeistert, weil diese Gelegenheit gibt es ja jetzt mittlerweile bei den Bayern nicht mehr ganz so oft, dass man so nah dran sein kann beim Training.
Ja, Gott, es wird immer schlimmer. Also jetzt die Vorhänge jetzt schon durch über zwei Spielplätzen, die rumgezogen sind. Also der Umbau hat für die Bayern viel Gutes gebracht, für die Journalisten nicht so. Jetzt kannst du fast gar nichts mehr sehen. Aber so ist das eben in der heutigen Zeit. Mehr Abschottung. Vincent Kompany will das sicher auch so. Und man muss natürlich auch dazu sagen, also es wurde auch von Jahr zu Jahr mehr. Das ist vielleicht ganz gar nicht so mitzubekommen. Und vielleicht sollte man allen Bayern-Fans, die sagen, ja, aber früher war ja alles besser und da haben wir das viel öfter gekriegt. In England kriegt der Fan die Spieler kein einziges Mal zu Gesicht. Einen offenen Tag, einen Trainingstag, wo die dann am Trainingsgelände Autogramme schreiben, das gibt's überhaupt nicht. Das kennt man dort nicht.
Ja.
Und das ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Also deshalb zufrieden sein und nicht immer sagen, es muss alles besser, viel öfter und werden. Also es ist doch wunderbar, wenn man dann Michael Olise sieht, wenn er ganz nah ist und wenn er Autogramme schreibt und wenn er, na, ich habe ein ganz anderes Bild gerade im Kopf, ich weiß nicht, im Spiel gegen Leipzig, hast du es gesehen? Also da hat es 38 Grad unter dem Stadion gehabt.
Ja, vorher. Ja.
Und da war er, ich glaube, in der Daunenjacke war er da oben gesessen. Das ist unglaublich. Ein Wahnsinnstyp.
Ja, Mr. Nonchalant, genau, es ist, also ich kenne das auch aus Liverpool zum Beispiel, da gibt es seit ein paar Jahren das AXA Trading Center, das auch weit weg ist vom Stadion, da ist eine große Schranke, da ist ein Sicherheitshäuschen und wenn du nicht Spieler bist, nicht Trainer bist, nicht Offizieller bist oder keine Akkreditierung hast, dann hast du wirklich keine Chance, da irgendwie reinzukommen und vorne stehen dann ein paar Fans und ab und zu bleibt mal jemand stehen und schreibt ein Autogramm, Virgil van Dijk und Co., aber das ist dann auch wirklich das Allerhöchste der Gefühle. Wenn wir gerade dabei sind, Uli, du machst den Job ja schon so ein, zwei Jahre, wie war das, als du, also ich sag mal so früher, wie nah ist man daran gekommen?
Da warst du, als ich angefangen habe, zugegebenermaßen Fernsehen oder Zeitung 74, Fernsehen 78, dann bist du zu Bayern gegangen, da war der Raimund Hinko von der Bildzeitung und ich da und dann später nochmal einer von der, und ich von der Abendzeitung und da hast du mit den Spielern gesprochen, die sind rein und raus gegangen, selbst später unter Otmar Hitzfeld noch, da war der Parkplatz hinten, da mussten die Spieler zur Kabine, vom Trainingsplatz zur Kabine über so einen kleinen Parkplatz gehen, wo sie stehen durften und da waren wir auch gestanden und haben mit jedem auch nochmal reden können, manchmal auch ein Interview bekommen oder so, aber das sind natürlich, es waren so gesehen goldene Zeiten, aber das ist natürlich bei dem Medienaufkommen, das heute da ist, ist einfach nicht mehr möglich. Das ist nicht mehr machbar. Vor allem waren wir damals auch, weil wir ja uns nur zu zweit, zu dritt, dann später auch zu viert oder zu fünft abgesprochen haben, war das alles noch regelbar. Aber heutzutage kannst du ja keine Absprachen mehr treffen. Dazu ist der Hype und die neueste Nachricht und die schnellste ist viel zu irre geworden, als dass du da noch was kontrollieren kannst. Und kann ich schon nachvollziehen, dass das jetzt alles in geordneten Pressekonferenzbahnen läuft. Also es macht... Also ich will es ja gar nicht sagen, es macht die Arbeit ein bisschen einfacher. Früher sind wir den ganzen Tag an derselben da rumgehangen, weil man gedacht hat, vielleicht kommt noch irgendeiner, den wir sehen, dem wir irgendwas fragen kommen, dass wir ja keine Neuigkeit verpassen. Das passiert heute gar nicht. Da fahren sie ja hinten in die Tiefgarage und du weißt gar nicht mal, wer drin gesessen ist im Auto.
Genau so ist es. Und dazu kommen vielleicht also als Hintergrund für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade die Bayern so als Champions League-Teilnehmer, die haben natürlich auch viele Verpflichtungen, ne? Die müssen vor jedem Champions League-Spiel Spieler und Trainer nicht nur auf die PK sitzen, sondern auch mit den Rechtehaltern Interviews führen. Das gilt zum Beispiel auch für uns. Was die Bundesliga-Rechte betrifft, gibt es die sogenannten Midweek-Interviews, die wir dann eben führen dürfen, die Bayern aber auch möglich machen müssen und damit eben super viele Verpflichtungen. Und dann ja funktioniert dieses Nebenbei sozusagen einfach nicht mehr genauso, wie du sagst, bei diesen Medienaufkommen. Und dann haben wir beim Team Day natürlich auch, oder habe ich ehrlicherweise auch den Neuen natürlich nochmal ein bisschen genauer zugeguckt. Nathaniel Brown und Ismail Zaibari haben wieder einen guten Eindruck hinterlassen. Nathaniel Brown ja auch gestern wieder getroffen in diesem Test gegen Heidenheim, auch wenn das sportlich jetzt nicht so das Wichtigste ist. Was ist denn dein Eindruck von den beiden? Was erwartest du von denen mit Blick auf die Saison?
Also dieser Ismail Zaibari, also ganz ehrlich, ich hatte den nicht auf dem Schirm vorher. Ich habe den bei der WM zum ersten Mal gesehen. Da habe ich mir gedacht, boah, was für ein Typ. Also so ein bulliger Typ Mittelstürmer, ja, wo der Gegner auch und die Abwehrspieler auch ein Stück Angst haben natürlich, weil das ist schon eine ordentliche Kante, die da auf einen zurennt und das auch noch in einer Geschwindigkeit, bei der er auch bei der Leichtathletik mitmachen könnte. Also das ist ein absoluter Gewinn, wenn der da nur so halbwegs so aufzündet wie bei der Weltmeisterschaft. Da muss ich sagen, haben die Bayern einen guten Fang gemacht und haben ihn auch gut natürlich gecastet. So einen brauchen sie. Der kann nämlich, und das ist ja das Beste, der kann ja überall spielen. Also ja, der kann von links nach rechts, am liebsten ist er ihm die Zehnerposition. Also der kann wirklich, der kann nicht nur fünf Sprachen, der kann auch nur überall Fußball spielen. Ansonsten ist er am Mikrofon, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Pressekonferenz, sage ich jetzt mal, die ist ausbaubar. Da war er ganz bescheiden, mit ruhiger Stimme hat er da erzählt. Da habe ich mir gedacht, wo ist die Dynamik, Bursche? Ismail, komm, wo ist deine Dynamik? Aber da kann er es ruhig machen. Es hat so Michael Olise-Vibes schon ein bisschen gehabt. Ja, also ja, ein bisschen länger waren die Sätze schon und klarer. Aber ich sage halt immer, egal, auf der PK, da kriegst du keine Punkte für und da schießt auch keine Tore. Wenn er so aufzündet, dann ist alles wunderbar und sehr sympathisch ist er rübergekommen. Guter Bursche und Nene Braun ist ja sowieso klar. Das war schon, seit er in Nürnberg, den habe ich schon verfolgt, hat er noch in Nürnberg gespielt, bevor er zur Eintracht gewechselt ist. Da habe ich mir gedacht, warum haben die Bayern den nicht geholt? Wahrscheinlich haben sie die Entwicklung nicht ganz so abschätzen können, dass er so durchstartet, aber jetzt ist er ja da.
Genau, das wird, glaube ich, ja, richtig schwer für Alphonso Davies da mitzuhalten, glaube ich, im Laufe der Saison ist gerade mein Gefühl, dass da Brown schon die Nase vorne haben könnte.
Ja, natürlich, also sieht im Moment so aus, aber der Fonsi, glaube ich, braucht auch einen Tritt in den Hintern ab und zu. Und bei aller Nachsicht und bei allem Verletzungspech, ich habe so das Gefühl, manchmal hat er sich ein bisschen hängen lassen. Da war er ja in der Spaßfraktion besser unterwegs als auf dem Platz und der kassiert als Weltklasse-Spieler ein Weltklasse-Gehalt und daran wird er gemessen. Das ist ja nicht irgendein Linksverteidiger, den die Bayern irgendwo gefunden haben. Nee, den haben sie lange entwickelt und ich hoffe für ihn, dass der wieder gut reinkommt, weil Nene Braun könnte zur Not auch auf der rechten Seite spielen. Ja, da ist auch Leimer und Stanisic und Sascha Boye, nee, der ist nicht mehr lang da, oder? Da kommen wir zu den Abgängen.
Es ist hier, das steht hier als nächstes. Hier steht Neuzugänge und Abgänge steht dann da, logischerweise. Ja. Es gibt halt nicht wirklich was Neues. Ne? Ich habe gestern bei Max Eberl auch nachgefragt, ob es ein kleines Update gibt. Und er meinte, nee, er kann nur noch mal erklären, wie er es schon gemacht hat. Es ist kompliziert gerade, was den Transfermarkt betrifft, eben gerade was Verkäufe betrifft. Bei Joao Palhinha ist man ja so ein bisschen weiter, mit Newcastle United, wird's eine Laie, wird's ein Verkauf, den die Bayern bevorzugen würden. Bei Sascha Boye ist man eben noch nicht so weit.
Zur Not kommt Galatasaray wieder, die kommen ja immer.
Ja, Max Eberl hat es ja auch schon relativ klar erklärt, dass er halt eben Innenverteidiger Nummer 3 ist aus seiner Sicht hinter Leimer und hinter Stanisic, genauso wie du es auch gerade erklärt hast und dass er entsprechend keine Zukunft hat bei den Bayern. Ich finde ihn auch immer wieder, sowohl gegen Leipzig am Samstag als auch gestern, ja, überzeugt mich halt einfach nicht.
Ja, es nützt ja nichts. Der mag ordentlich spielen, mag auch ordentliche Spiele gemacht haben. Für Bayern langt's nicht und deshalb ist er einfach Verkaufskandidat. Also man muss nochmal sich den Irrsinn überlegen, der da passiert ist, weil die drei, die jetzt zum Verkauf stehen, das waren alles Wunschspieler von Thomas Tuchel. Der hat die Bayern einen Haufen Geld gekostet. Also ich glaube, insgesamt sind wir bei über 100 Millionen. Ja, also für Palinja, für Sascha Boe 30 Millionen an Galatasaray, Palinja 50 Millionen. Und dann ist auch Brian Zaragoza, der hat auch über 10 Millionen gekostet. Also, boah, und jetzt passen sie alle nicht rein. Wilde Geschichten damals gewesen.
Das ist so. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Die Bayern versuchen im Grunde alles, um die drei noch loszuwerden, in Anführungszeichen. Schauen wir mal, ob sie es am Ende noch hinbekommen und wenn ja, wohin und zu welchem Preis. Gucken wir. Apropos Preis, Harry Kane kriegt heute einen verliehen, den goldenen Schuh. In der Allianz Arena gibt es eine Gala, gibt es nochmal eine besondere Ehrung für ihn, finde ich auch total nachvollziehbar, wurde eben zu Europas besten Torjäger gewählt oder auserkoren. Und zu Harry Kane haben wir schon so oft so viel lobende Worte gefunden, Uli. Aber vielleicht hast du noch mal zwei, drei parat.
Harry ist der Wahnsinn. Also ich habe ja auch, ich muss sagen, als er kam, habe ich mir gedacht, brauchen die Bayern wirklich Harry Kane? Weil man darf ja nicht vergessen, grundsätzlich haben die damals schon ohne Harry Kane und auch als Lewandowski schon weg war, das war ja ein Jahr Übergangsjahr, haben sie über 100 Tore geschossen oder an die 100 Tore geschossen, über 90 Tore geschossen, also allein in der Liga. Und habe ich mir gedacht, naja, brauchen die wirklich den, der vorne die Dinger reinmacht? Weil viel mehr Tore kannst du nicht schießen. Und dann muss ich sagen, ja, sie haben jetzt noch einen Leader dazu bekommen. Einen, der die unmöglichen, die wichtigen Tore macht. Und einen, der einfach so vorangeht. Das ist Wahnsinn. Nicht umsonst, der englische Kapitän der Nationalmannschaft ist einfach Wahnsinn. Ein Aushängeschild für die Bundesliga. Normalerweise... Also müsste die Liga da dazu zahlen oder alle Vereine, dass sie so eine Attraktion haben, überhaupt den in der Liga zu haben. Dann ist er nur ein so bescheidener, netter Kerl. Also ich habe den gleich am Anfang kennenlernen dürfen, hat alles mitgemacht und das war relativ viel, als er da kam. Das war der nicht gewöhnt aus England und hat alles klaglos mitgemacht. Okay, würden wir auch machen, wenn du dann am Ende des Tages unten rechts auf deinen Abrechnungszettel schaust, dann sagst du, okay, mache ich auch noch mit, ja. Aber völlig unabhängig davon. Ich habe ein paar Superstars schon erleben können. Er ist der Nahbarste, so fokussiert und so mannschaftsdienlich. Bin übrigens gespannt, ich weiß ja nicht, wie du es einschätzt, wie er seine Rolle jetzt im kommenden Jahr definiert. Weil so viel gelaufen, wie er in manchen Spielen ist, ich glaube, das sollte er im Zuge dessen, dass die Saison lang ist und dass er jetzt schon weit über 30 ist, dann doch vielleicht ein bisschen einschränken, um die Kräfte zu schonen. Ich weiß nicht, was Vinnie Kompany mit ihm vorhat.
Ja, guter Aspekt. Wurde genau wie ich vor zweieinhalb, drei Wochen 33, ist zwei Tage nach mir, hat er Geburtstag. Und also wenn ich jedes Wochenende irgendwie 10 Kilometer laufen würde, dann das könnte ich nicht lange machen. Aber nein, klar, das ist natürlich ein Vollprofi. Ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Auch ein wahnsinnig angenehmer Mensch. Das ist auch einer, wenn der durch die Mixzone läuft und mal kein Interview gibt, meistens gibt er ein Interview, dann sagt er zumindest Hello, how are you? Also es gibt Hello, how are you? Es gibt dieses höfliche Hallo und das gehört für ihn total dazu, für andere Spieler nicht. Ist einfach ein guter Typ. Und du hast es ja schon gesagt.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Das muss man dazu sagen. Manche Spieler wissen ja gar nicht, dass man Grüß Gott und auf Wiedersehen sagt. Ja,
das stimmt.
Also, aber das ist übrigens das ist kein Zeitgeistphänomen. Das gab's schon immer. Ja, also die Kinderstube war schon immer manchmal woanders.
Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast ja schon gesagt, Ismail Zerbari eben auch Stürmer und so, oder kann eben auch Stürmer spielen, spielt vielleicht ein bisschen lieber auf der 10. Da ist jetzt möglicherweise auch Bedarf, wenn Jamal Musiala tatsächlich länger ausfallen sollte. Aber er kann eben auch Stürmer spielen und dann kann ich mir vorstellen, dass er regelmäßig Harry Kane dann auch ersetzt da vorne drin. Entweder im Laufe des Spiels oder von Anfang an, damit der dann eben seine Pausen kriegst. Du hast ja auch Ari Ibrahimovic, zurückgeholt, behalten, der vergangene Saison noch an Heidenheim verliehen war, der diese Position spielen kann, der mich persönlich jetzt ehrlicherweise nicht überzeugt, einfach was die Qualität und das Spielerische betrifft, aber den du da reinschmeißen kannst, entweder in Spielen, wo es nicht ganz so wichtig ist oder in Spielen, wo du mal klar führst, ist der natürlich auch immer eine Option und dann kann man Harry Kane eben möglicherweise so ein kleines bisschen entlasten. Vertragsverlängerung, Harry Kane sieht ja auch gut aus und ist auch total folgerichtig, oder?
Ja, wo soll er hin? Also wo hat er diese Chancen? Die Bayern wollen ja das Triple holen, haben sie ja ganz klar als ihr Saisonziel postuliert und das ist auch gut so, finde ich auch in Ordnung. Harry will Titel gewinnen, bei Bayern passt er wunderbar rein, ist anerkannt. Also warum sollte der woanders hingehen wollen? Geld verdient er auch genug, die Bayern werden ihm ordentliches Angebot machen. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Vertragsverlängerung bekannt gegeben wird. Frage ist ja nur, ob ein oder zwei Jahre die Bayern wollen. Glaube ich, wahrscheinlich würden gern nur ein Jahr verlängern, weil dann wird es bis 28 gehen. Und wenn es bis 29 geht, dann ist er 36, glaube ich. Und dann wird es natürlich, ist die Frage, inwieweit er dann noch leistungsbereit wird er sein, aber inwieweit er es schafft, keine Ahnung. Aber Harry Kane ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Spieler, den die Bayern haben. Das war so nicht abzusehen, aber das ist unglaublich, wie er das hinbekommen hat. Aber ganz eine andere Geschichte, was mir nur einfällt, wen von den Jungen siehst du denn da, einer, der jetzt möglicherweise schon, sage ich jetzt mal, Teilzeitstammspieler wird? Was ist denn mit diesem Barandaye? Der hat ja gestern, glaube ich, von Anfang an gespielt.
Ja, hat mich zum Beispiel eben gestern nicht überzeugt. Also hat super Ansätze. Man darf nicht vergessen, der ist erst 18, also wahnsinnig jung. Körperlich stark, schnell. Mir fehlt noch so das Fußballerische für diese Doppel-6. Hat es gestern mit Philippe Chaves gemacht, natürlich auch nicht ganz fair. Der ist auch erst 19, das jetzt so richtig zu bewerten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der auch auf Spielzeit kommt, genauso eben wie Philippe Chaves, der gestern ein brutales Freistoßtor übrigens geschossen hat gegen Heidenheim aus 20, 22 Metern, aber direkt in den Knick mit seinem linken Füßchen. Denen traue ich durchaus zu, dass sie zumindest ein bisschen Spielzeit kriegen. Barandaye noch mal ein bisschen mehr als Cardoso, als Chaves vielleicht, und Cardoso, den wollte ich eben auch gerade ansprechen. Sehr klein gewachsen, aber sehr technisch stark, sehr dribbelstark, genauso wie Tim Binder. Also ich glaube, die kriegen alle im Laufe der Saison Spielzeit, weil einfach Vincent Kompany da auch ein großer Verfechter ist, ein großer Fan davon, den Jungs Einsatzzeit zu geben.
Ich glaube, dieser Barandaye will natürlich an der Seite von Josh Kimmich auch ein bisschen anders spielen neben Chaves, ja, wenn er den ganzen Laden zusammenhalten soll. Ja, was haben wir noch?
Hast du noch jemanden auf dem Zettel von den Jungen? Hast du einen, der dich besonders, der dir es bisher besonders antut?
Nein, also ja, ich habe noch einen. Was ist los eigentlich mit Lennart Karl? Um den ist so ruhig gerade. Also das war ja eigentlich der Junge, der es geschafft hat, da vom Campus direkt in die Mannschaft zu kommen, zum Stammspieler zu werden. Also so einen, glaube ich, haben wir im Moment noch nicht, ist noch nicht absehbar. Und Tom Bischoff haben wir natürlich noch über die man möglicherweise reden muss. Also jetzt erstmal, Lennart Karl ist wieder fit. Also er sitzt zumindest schon mal beim Teamtag. Da war er auch schon auf so einer Pressekonferenz gesessen oder so.
Ja, genau. Pressekonferenz. Ja, er ist eben noch nicht ganz fit. Deswegen hat er dann eben auch bisher noch nicht gespielt in dieser Vorbereitung. Aber auf den bin ich auch sehr gespannt, wie der zurückkommt, wie der auch natürlich diesen Rückschlag mit WM aus und so verkraftet. Musst du erstmal einstecken, wie du fitnessmäßig auch zurückkommst. Auch erst 18 eben, das vergisst man manchmal fast bei ihm, weil er Wahnsinn. Sich so festgespielt hat in der vergangenen Saison. Aber auf den bin ich auch super gespannt. Müssen wir jetzt die kommenden Wochen logischerweise abwarten. Vielleicht kriegt er ein paar Minuten am Samstag im Franz-Beckenbauer-Supercup und vielleicht ist das dann so ein bisschen unser Abschlussthema. Nehmen es die Bayern zu 100% ernst, so ein Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund?
Nein. Also das werden sie niemals sagen. Und Spiel in Dortmund ist immer prestigeträchtig und Vincent Kompany wird die beste Truppe aufstellen. Alles klar. Aber wenn man bedenkt, dass die Bayern ja im Prinzip in 3 bis 4 Trainingsgruppen ihre Vorbereitung bestritten haben. Also zusammen, jetzt gerade mal alle zusammen, jetzt erstmal seit 4, 5 Tagen haben. Also als letzter ist ja Kane, Olise und Upamecano mit dazugekommen. Und die ersten haben angefangen zu trainieren, da waren die anderen gerade mit der WM fertig. Also das ist natürlich schwierig, wenn man dann bedenkt, dann diese Asien-Tournee, da waren dann 5 Spieler gar nicht mit dabei, weil sie zu Hause trainiert haben. Gnabry, Musiala, Karl, Saibari und Davies, die haben dann nur trainiert. Die kommen jetzt dann langsam erst wieder rein. Und deshalb auch wollte Vincent Kompany sicher dieses Spiel in Heidenheim dann haben, damit er einfach noch einen Test hat. Also ich glaube, die Bayern brauchen ein bisschen Zeit, um sich da wirklich einzuspielen und Schaulaufen. Ich sage jetzt mal, Bundesliga ist sowieso Schaulaufen. Im Pokal darfst nicht rausfliegen. Und in der Champions League, da werden in dem Jahr einfach die großen Punkte gemacht. Und ich glaube, das ist das Ziel, dann die Truppe so zusammen zu haben, dass du wirklich mit jedem mithalten kannst und auch jeden schlagen kannst.
Ich glaube trotzdem, dass das Vincent Kompany die Startelf ins Rennen schickt, die zu dem Zeitpunkt die beste ist. Also die ja eben Samstagabend fit sind, die annähernd zumindest bei 100% sind. Und wenn Harry Kane das beispielsweise ist und wenn Mike Lolisse das ist und Luis Diaz, dann werden die alle spielen. Also da bin ich mir sicher, weil, wie du sagst, es geht um so viel Prestige gegen Dortmund und es geht vor allem auch um den ersten, um die erste Trophäe der Saison. Am Ende ist es
eine Trophäe. Die wollen sie schon holen.
Genau. Und ja, find's auch super. Ich glaube, da wirst du auch nicht widersprechen, dass das Ding seit vergangener Saison Franz Beckenbauer Supercup heißt. Das ehrt den Kaiser sehr. Und du kennst ihn ja auch sozusagen oder kanntest ihn, muss man leider sagen, ja auch ganz gut, Uli, ne?
So ist es. Er hat noch viel mehr Ehrung eigentlich verdient, aber Franz Beckenbauer wird ewig als die Ikone des deutschen Fußballs im Gedächtnis bleiben.
Hast du abschließend, jetzt sind wir bei einer knappen halben Stunde, willst du noch eine nette Anekdote erzählen, wenn wir gerade beim Kaiser sind? Fällt dir eine ein?
Mir fallen vom Kaiser schon viele Anekdoten ein, aber der Franz konnte, er war ja zu allen immer freundlich, aber das war nur die eine Seite. Der konnte auch richtig sauer sein. Und ich weiß noch einmal, dass so ein armer Kollege vom Privatradio hat ihn dann irgendwann mal so, es war so ein Spaziergang mit der Mannschaft irgendwo und da kam der Franz dann so und dann kam der von der Seite mit so seinem Mikro rein und sagte, ja, Franz Beckenbauer, die Vorbereitung ist jetzt fast abgeschlossen. Wie ist denn der Stand der Mannschaft? Der Franz schaute ihn jetzt an und sagte, geh, schleich dich mit deinem Kasperl-Sender.
Ja, wie du sagst, er konnte schon auch und das ist dann ja bei großen Persönlichkeiten dann oft so, dass es so diese strenge Seite auch gibt, die es einfach oft braucht.
Ja, so. Die braucht auch. Ja, Jürgen Klopp ist auch nicht so freundlich, immer wie er rüberkommt. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, hat er jetzt ja auch schon ein bisschen durchleuchten lassen, so auf der ersten Pressekonferenz. Ja, so ein bisschen in Richtung Medien ging es ja dann doch und er kann eben auch mal böse sein.
Der
so.
Wird dann zum ersten Mal übrigens als Bundestrainer auf der Tribüne in Dortmund sitzen. Also das ist ja auch.
Ja,
also,
stimmt.
Ja, den Telekom Cup hat er sich ja noch geschenkt, ja. Hat selbst Marc Eberl gelächelt und hat gesagt, na, da gibt es sicher Wichtigeres, dass er an seinem ersten Arbeitstag in der Allianz Arena erscheint. Also jetzt wird er zum ersten Mal oben sein und wird sich einen seiner oder mehrere seiner 57 Kandidaten, die er auserkoren hat, mal angucken.
Wer weiß, vielleicht kommt der ein oder andere sogar noch dazu auf diese Liste. Gucken wir uns an. Uli, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, danke.
Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Uli, wir nehmen dich auch sehr gerne mal dazu. Haben wir bisher viel zu wenig gemacht. Würde mich freuen.
In dem genau. Sinne.
Vielen Heute Dank an dich.
Mir sind zwei, sonst ist mir sind vier.
Immerhin mal zwei waschechte Bayern, ne? Da können ja Torben und Kerry und Pletti weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall Torben und Kerry nicht mithalten, was die Herkunft betrifft sozusagen.
Alles klar. Also, Uli, ciao. Schön was.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.